Ein optimistisches Jahr 2022 unterhält sich mit einem eher pessimistischen 2021. 2021 moniert, dass das Jahr irgendwie stecken geblieben ist. Es empfindet seine Geschichte so als Rohrkrepierer. Pläne und Erwartungen sind unerfüllt geblieben. Da schwingt sicher Frust mit, Enttäuschung, wogegen 2022 dann eher so optimistisch daherkommt. Ja, wie gehen Sie rein in dieses noch so junge, unverbrauchte, kaum fortgeschrittene Jahr? Optimistisch oder eher pessimistisch? Man sagt ja, zum Fortschritt tragen Optimisten und Pessimisten ungefähr gleich viel bei. Der Optimist erfindet das Flugzeug, der Pessimist den Fallschirm. Für viele ist der Jahreswechsel so eine Zeit, wo man ja nochmal nachdenkt, wo man Pläne schmiedet fürs neue Jahr, wie für so eine neue Reise, die man quasi plant. Ich habe Ihnen deshalb heute auch einen Reisebericht mitgebracht, einen Reisebericht, der in der Bibel steht und uns hoffentlich ein bisschen die Sinne schärfen kann für das, was da kommen mag für uns. Es ist ein Reisebericht, der eigentlich relativ nah an das anknüpft, was so nach Weihnachten kommt. Es geht um den 12-jährigen Jesus im Tempel, finden Sie in der Bibel, im Neuen Testament, Lukas-Evangelium im 2. Kapitel. Und ich lese uns ab Vers 41. Und als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf, also sie sind Maria und Josef und er, nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren, und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten, ja, und fanden ihn nicht. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Soweit der Reisebericht aus der Bibel. Silvester liegt jetzt zwei Tage hinter uns und wir können jetzt auch in unsere Reiseplanung nochmal so richtig einsteigen, die überdenken, die wir schon hatten. Die Frage sollte lauten, sollten wir wirklich alles dabei haben für 2022? Oder haben wir vielleicht das Wichtigste vergessen? Nicht, wer kennt die nicht, diese ersten bangen Minuten auf der Autobahn, wenn man losgefahren ist. Alles dabei, Pässe, Flugtickets, Geld, Kulturbeutel, alles, was man so dabei haben möchte. Dumme Sache, wenn man nochmal umkehren muss. Ich hatte als Gemeindepfarrer mal vor einigen Jahren die Situation, dass eine Familie ein Familienmitglied nach dem Heiligabend-Gottesdienst vergessen hatte. Ich bin einfach losgefahren und dann stand der junge Mann so ein bisschen betröppelt in der Kirche und guckte etwas sparsam und musste erst mal telefonieren. Ja, was nicht alles drunter und drüber geht beim Fest, nicht? Eltern vergessen sogar ihre Kinder. Gut, wenn es dann immerhin noch mal jemand auffällt, das ist ein gutes Zeichen, da war doch was. Wir waren doch mehr, als wir hierher kamen. Ja, auch bei unserem hochheiligen Paar gibt es nicht nur die stille und die heilige Nacht, sondern offensichtlich auch die, ja, diese hektische, die eilige Nacht. Da wird Maria und Josef nämlich klar, ups, in dem ganzen religiösen Trubel, dort auf dem alljährlichen Gemeindefest in Jerusalem, dieser Passafeier mit süßen Broten. Da haben sie jede Menge Eindrücke mitgenommen, die waren großartig. Nur Jesus, der Sohn, der ihnen am nächsten steht, der war verschütt gegangen. Tja Mensch, war doch so eine runde Sache auf dem Fest. Der Pastor hat so nett gesprochen und Weihnachten, das war auch was fürs Herz und so. Sie merken, ich habe mal die Feste einfach ausgetauscht. Und dann diese schmerzliche Erkenntnis, Jesus ist nicht da. Wir haben ihn auf unserer Reise irgendwo verloren. Wir sind vielleicht von Anfang an ohne ihn losgegangen. Ohne Jesus losgegangen ins neue Jahr. Haben nicht mal was vermisst. Pläne haben wir gemacht, Urlaub, wo soll es hingehen, sobald uns Corona aus den Fängen entlässt. Berufliche Ziele, ja, da haben wir drüber nachgedacht, vielleicht eine neue Abteilungsleiterstelle, eine Zusatzausbildung, wenn Zeit dazu bleibt. Es gibt so viel Wachstumspotenzial. Ja, aber wie sieht es mit dem inneren Menschen aus? Den vernachlässigen wir oft, nicht? Dieser Wunsch nach Leben, was ist das überhaupt? Nach Sinn. Wozu ruft mich Gott? Wozu ruft mich dieses Leben in 2022? Wozu bin ich gerufen? Was ist meine Berufung? Welche Aufgabe ist mir ganz persönlich gestellt? Vielleicht ist das gar keine relevante Frage für Sie. Man hat so viel Außenplanung, nicht? Nach dem Bedenken der Welt um uns herum, da haben wir uns viele Gedanken gemacht, aber der Schritt in die Innenwelt gelingt der auch. Der ist nämlich auch wirklich wichtig für das, was jetzt kommt. Ich habe mal so ein paar Fragen formuliert, die wir sozusagen bei uns passieren lassen können. Wo müssen beispielsweise Dinge heilen, die in der Vergangenheit kaputt gegangen sind? Wo ist vielleicht ein klärendes Wort dran, damit andere und auch ich wieder neu und unbeschwerter losgehen können? Was hemmt mich möglicherweise in meiner Entwicklung? Was bindet mich? Was hält mich zurück? Woran muss ich persönlich noch arbeiten? Und wo ist 2022 für mich innerlich Wachstum angesagt? Was muss auch sterben? Mit Jesus gehen, ihn nicht zu vergessen, das bedeutet für mich zweierlei, ganz konkret. Einerseits geerdet leben und andererseits und gleichzeitig aber diese himmlische Perspektive nicht vergessen und die im Blick behalten. Kann sich das vielleicht symbolisch an zwei kirchlichen Festen klar machen? Weihnachten einerseits, nicht? Gottes Weg zum Menschen nach unten und auf der anderen Seite Himmelfahrt, die umgekehrte Richtung, Perspektive himmelwärts. Jesus ist Mensch geworden. Mit ihm zu gehen, ihm nachfolgen, bedeutet für mich menschlicher werden dieses Jahr, geerdeter, das Vertrauen aufzubringen, ganz Mensch zu sein, ohne befürchten zu müssen, dabei zu kurz zu kommen. Nicht? Das bedeutet ja Glauben, zu wissen, da ist noch einer, der hält mich auch. Mich dabei als das zu sehen, was ich nun mal bin, so ein Mensch halt, nicht mit Stärken, klar, Begabungen, aber eben auch Grenzen, Begrenzungen. Und das bedeutet für mich nicht ständig auf die ideale Ausgabe meiner selbst zu schielen und mich mit hehren und unrealistischen Vorsätzen aus der Realität wegzuträumen, die mich dann ohnehin wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen wird. Jesus hat ja auch nicht vom Himmel geträumt, sondern war ganz hier, hat sich ganz auf diese Welt mit ihren Gegebenheiten, mit ihren Unzulänglichkeiten, mit ihren kleinen und großen Katastrophen eingelassen. So war Jesus. Aber mit Jesus zu gehen bedeutet auch himmelwärts zu gehen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, hat der Apostel Paulus mal gesagt. Man könnte sagen, nichts ist für die Ewigkeit. Das Leben auf dieser Erde ist begrenzt, muss man sich ab und zu auch klar machen. Ich finde, es gehört zur Lebensplanung, zur Weisheit eines älter werdenden Menschen, dass er weiß, ja, das muss ich einkalkulieren. Pläne werden unter der Maßgabe, dass es ein Ende hat, irgendwie auch ein bisschen nüchterner. Und manche Pläne erübrigen sich, weil sie die Zeitlichkeit unseres Lebens einfach überfordern, muss man sich klar machen. persönlich hatte nach dem Tod meines Vaters so einen Moment, wie so eine Offenbarung, wo ich plötzlich so mich glasklar in der Generationenfolge stehen sah, zwischen meiner Großelterngeneration, meiner Vätergeneration und meiner Kindergeneration. Und ich habe zum ersten Mal so abschätzen können, was eine Lebensspanne ist. Und in dem Moment, ich stand gerade auf der Leiter auf meinem Hof in Schweden, ich habe seit 20 Jahren so ein Restaurierungsprojekt, was ich da mache, dann dachte ich mir, ist doch Irrsinn, was du hier machst. Diese Restaurierung dieses Bauernhofes, die nimmt jetzt schon 20 Jahre in Anspruch. Wenn du so weitermachst, brauchst du noch 250 weitere Jahre. Das ist doch Quatsch. Ja, so da sehe ich nicht meine Berufung. Jedenfalls nicht so. Ja, und dann beginnt man sein Leben neu zu justieren und sagt sich, was ist eigentlich noch wichtig? Was will ich eigentlich noch machen? Ja, in realistischen Zeithorizonten, die ich habe. Und himmelwärts bedeutet dann eben auch dies. Der Himmel, das ist der Ort, an dem unsere Bitte aus dem Vaterunser, was wir hier heute auch wieder gemeinsam beten, eingelöst wird. Dein Wille geschehe. Dein Wille. Mit Jesus ins neue Jahr gehen, das bedeutet deshalb auch, dass ich beschließe, Gottes Wille größeren Einfluss auf mein Leben zu gewähren. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Dass ich diese Türen in meinem Leben öffne, wo Gott beharrlich anklopft, sind ja immer die falschen aus meiner Sicht, die ich gar nicht so gerne öffne. Und dann einfach dieses Vertrauen aufzubringen, lerne auf sein Klopfen zu reagieren. Dass ich mich bewusst frage, meinen Willen, den kenne ich ja, was ich will, das weiß ich, aber was willst du Gott eigentlich? Ja, das wird jeder von uns für sich selber prüfen müssen. Brauche ich möglicherweise nach diesen Festtagen, ich weiß nicht, wie rauschend das bei Ihnen zu Hause war, aber meine Auszeit wäre vielleicht mal so ein Ding. Ein Wochenende vielleicht, das völlig unverplant bleibt, wo wir im Tempel sitzen, so wie Jesus. Nicht bei der Verwandtschaft mit ihren zerstreuenden Gesprächsthemen, dieser ewig gleichen Anekdotenparade vielleicht. Bei der Verwandtschaft suchen Maria und Josef ja ihren Sohn zuerst, als sie Jesus auf der Rückreise von Jerusalem dann im Tross der Onkel und Tanten vermuten. Verständlich, nicht? Aber es ist eine andere Verwandtschaft, die Jesus im Sinn hat, als er sein Ziel ins Auge nimmt. Diese Verwandtschaft ist im wahrsten Sinne des Wortes alternativ, lateinisch alternatus, aus einer anderen Geburt. Als ihn seine Eltern finden, sagt er zu ihnen, warum habt ihr mich überhaupt gesucht? Nicht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Alternative Verwandtschaft. Wenn ihr wüsstet, wer ich bin, hättet ihr mich gar nicht gesucht, sagt Jesus. Ich bin nämlich da, wo ich hingehöre. Jesus weiß, wo er hingehört, in dem Sein, was meines Vaters ist. Und er meint den Vater im Himmel. Der Sohn gehört zu seinem Vater, das Geschöpf gehört zu seinem Schöpfer. Na klar, das ist Einkehr, Gespräch mit dem Vater im Himmel. Das ist so wie das periodische Update auf dem Handy, was der Hersteller mit unserem Betriebssystem macht, damit so die Lücken geschlossen werden. Wenn uns das gelingt, dann sind da Sternstunden. Ja? Andere Metapher, nicht? Boxenstopp bei der Formel 1. Man dreht so seine Runden, nicht? Immer wieder, und die Ingenieure sehen auf den Displays, ah, da setzt der 12. Zylinder aus, den holen wir mal rein in den Boxenstopp. Und dann wird wieder neu geklärt. Ja, und das sind wertvolle Stunden, die man da erleben kann. Aus Erfahrung kann ich mitteilen, dass solche Stunden der Stille äußerst lebhaft sein können. Ich habe mal so eine Ausbildung als Exerzitienleiter gemacht, Schweigeexerzitien gehörten dazu. Man ist dann da so in seinem Hotelzimmer und sitzt dann da stundenlang und denkt, boah, das wird jetzt furchtbar langweilig, aber ganz und gar nicht. Es beginnt zu rumoren, da sind plötzlich lauter Stimmen in einem, die man sonst überhaupt nicht vernimmt. Selbst wenn man kein Wort sagt, da sind permanent Stimmen, die eigenen, die sonst so unmerklich dem Grundrauschen des Alltags zum Opfer fallen. Oder die sonst die Klappe halten müssen, nicht? Und denen wir den Mund verbieten. Und die kommen dann nämlich so raus plötzlich. Das sind dann oft so verinnerlichte Stimmen der Autoritäten, unserer Eltern zum Beispiel. Da kann so richtig Randale-Stimmung aufkommen. auch bei Jesus, bei seinem beschaulichen Plausch im Tempel, da mit den Pharisäern, ist die Krise ja bereits angelegt. In der Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel, da sieht man anfanghaft das, was später der Höhepunkt im Wirken des Gottessohnes werden sollte. Sein öffentliches Auftreten im Hause Gottes unmittelbar vor seiner Passion. Mancher erinnert sich die Tempelreinigung, wo er die Händlertische umschmeißt und sagt, doch hier keine Verkaufsveranstaltung. Die Konfrontation der Weisheit Gottes mit dem theologischen Establishment, die Auseinandersetzung Jesu mit der missbrauchten Religion, die den Menschen den Weg zu Gott und zu seiner eigenen Berufung verstellen kann. Das ist 20 Jahre später. Gar nicht so viel eigentlich. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Aber Jesus weiß jeden Moment, wo er hingehört. An den Ort, wo er das Wort seines Vaters hört und ihm gehorcht. Wo wir hingehören, das sagt uns unser Ohr. Wenn wir genau hinhören, haben wir es mit Gerede zu tun oder mit einem Wort, das wir nicht nur hören und dann wieder vergessen, sondern dem wir mit unserem Herzen gehören wollen, so dass dieses Wort gleichsam in uns Fleisch wird, unser Leben bestimmt. Was sind das für Stimmen, die uns 2022 bestimmen sollen, damit unser Leben stimmig wird? Die Episode mit Jesus im Tempel erinnert uns für unsere Lebensreise in 2022 auch noch an was anderes, nämlich dass unsere Lebensberufung stets im Widerstreit mit konkurrierenden Ansprüchen steht. Leute sprechen uns an und wollen dies und jenes von uns. Es wird hier in dem Text durch die elterliche Autorität mit ihren Erwartungen und Verboten repräsentiert, aber auch durch die gesellschaftlichen Regeln, die ein bestimmtes Verhalten erwarten. Wo gehört jemand hin? In welcher Lebensphase? Wo verortet er sich? Wie verbringt er seine Zeit? Was empfindet er als wichtig? Was ist eher vernachlässigenswert? Abweichungen von der Norm, die werden von Mitmenschen immer sensibel empfunden und mit nervösen Nachfragen, manchmal sogar latenter Aggressivität quittiert. Was hast du uns angetan? Das fragen Maria und Josef. Ja, und heute ist das auch so, nicht? Selbst modernste Gesellschaften, die Individualität und Autonomie ganz groß schreiben, die können einen erstaunlichen Uniformierungsdruck ausüben, wenn Menschen wirklich anfangen, allen Ernstes individuell zu denken und dem dann auch entsprechende Handlungen folgen zu lassen. Auch öffentlich, nicht? Der Toleranzspielraum gelebter Individualität, der kann plötzlich so klein werden, nicht? Da gibt es dann die Medien, die sagen, darfst du nicht. Dann gibt es irgendwelche Gesellschaftsaktivisten, die wollen einen in diese Richtung drücken. Oder es sind ökonomische Zwänge, die uns da zusammen eindampfen, nicht? Und dann heißt es nicht, alle Berufungsallüren in Ehren, mein Lieber. Ich überstehe erstmal die inquisitorischen Befragungen vor dem Forum der Öffentlichkeit, dann bist du ganz schnell wieder nüchtern und dann ist es mit der Individualität auch nicht mehr so weit her. Da bewundere ich Jesus, der lässt sich da nicht ausbremsen. Er empfindet offensichtlich diesen Ruf Gottes so deutlich und findet das deutlicher als den Anpassungsdruck gegenüber den Leuten, bei denen er einen guten Ruf zu verlieren hat. Nicht Gottes Ruf und der gute Ruf, da kann man viel drüber nachdenken. Die Geschichte ist eine von vielen Beispielen im Leben Jesu, wo er sich von diesen Fremdansprüchen ja emanzipiert, sich da befreit und seinen persönlichen Weg findet, der im Hause des Herrn seinen Fix- und Ruhepunkt hat. Man hört fast den Psalm 23 raus, ich möchte bleiben im Hause des Herrn immer da. Und das ist jetzt nicht so eine Wellnesskur, das läuft nicht easy und gechillt. Ein Leben, in dem wir unserer inneren Berufung folgen, das ist nicht immer einfach. Jede Berufung wird sich durch diese Interessenkollisionen behaupten und durchkämpfen müssen. Und deshalb ist es gut, wenn man weiß, wo man hingehört. Man wird die innere Berufung höchstwahrscheinlich auch gegen die eigenen inneren Stimmen verteidigen müssen, von denen ich eben sprach, nicht als ich in den Schweigeexerzitien war. Die verkleiden sich auch so gerne. kommen dann so als Fremdstimmen um die Ecke. Nicht? Man denkt, ah, das kommt jetzt von außen. Aber es ist eigentlich, sind es verkappte Wünsche, die man innerlich hat. Die kommen einem so als Gebote entgegen. Die heißen dann nicht mehr, ich will nicht, ich habe keine Lust, sondern das heißt dann, man darf nicht. Es ist nicht gern gesehen. Aber mit dieser, sie umgeben sich dann sozusagen mit der Würde eines Imperativs. Sie kommen so von außen und dann denkt man, ja, dem muss ich ja die Bühne freigeben. Unsere innere Theaterleitung, die hat da schon coole Tricks drauf. Therapeuten wissen mehr. Die sorgfältige Sondierung, was von den all diesen Stimmen eigentlich authentisch meins ist und was von außen kommt, was Wertungen sind, was Urteile sind, was Erwartungen anderer sind, das ist gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Ich habe da mal mich mit der Mönchstradition beschäftigt. Da gab es so Leute, die saßen in so Häusern draußen in der Wüste und haben übers Leben nachgedacht. Und irgendwann haben die Leute das spitz gekriegt, dass die ziemlich viel übers Leben wussten, haben die dann so besucht. Da gibt es so einen Typen, der heißt Makarios der Ägypter. Der hat so ein ganzes, wie soll man sagen, ja, so ein, im Grunde genommen so eine vorpsychologische Anamnese entdeckt, dass er sagte, was, wie fühlst du dich? Bisschen niedergedrückt, ah, die Schwermut, und hat da so ein ganzes Regelsystem rausgemacht. Daraus sind später die 7 Todsünden entstanden. Sehr spannend. Das ist ausgefuchster als manch psychiatrisches Gutachten. Sehr interessante Sache. Wer mal Spaß dran hat, sehr lohnend. Naja, diese Selbstprüfung, die bringt dann auch Erfahrungen von Entfremdung und Angst mit sich. Wie gesagt, kein Wellness-Trip das Ganze. Und irritierend, wenn man dann wie Jesus dem Unverständnis selbst des engsten Kreises ausgesetzt ist. Ich denke das manchmal, ja. Also da von irgendwelchen Pharisäern und Schriftgelehrten quasi gelüncht zu werden, ist eine Sache. Wenn aber deine engsten Freunde, dein Jüngerkreis am Ende sagen, also was du machst mit deinem Leben, das verstehe ich eigentlich gar nicht. Das stelle ich mir eigentlich als die, als den härtesten Widerstand vor, den man überhaupt haben kann. Der klare Fokus macht es dann aber möglich, dass man diesen Widerstand auch brechen kann. Jesus verfolgt unbeirrt seinen Weg weiter, der dann am Kreuz, wir wissen es alle, endet. Und doch sieht man diesen klaren Fokus der eigenen Vision, wie der Lebenskräfte bündelt, wie der den großen Fluss, wie ein großer Fluss die kleinen Bäche, die so links und rechts des Weges sind, aufnimmt und ihnen dynamisch verhilft, zur Freiheit durchzubrechen, ohne sich von irgendwas aufhalten zu lassen, was man so landläufig für gut und für richtig hält. Und hier sehe ich den großen Vorteil eines Lebens aus dem Glauben an Gott. Wenn seine Liebe mich trifft, wenn sein Wort mich anspricht, dann spricht der Schöpfer zu seinem Geschöpf und alles andere hat Pause. Dann ordnen sich plötzlich all diese menschlichen Ansprüche unter diesem einen Wort. Und ich vergleiche das gerne damit, wenn man in seinem Handy so ein System-Update hat, das kommt ja dann ploppt so hoch, nicht? Und dann entfaltet sich das plötzlich und dann versuchen Sie mal eine App aufzurufen oder Ihre Mails zu checken. Geht nicht? Vielleicht müssen Sie Dollar drücken oder das Handy auf den Boden schmeißen. Ich habe das mal bei meinem Friseur erlebt, das war sehr nett, der wollte kassieren, aber Windows beschloss, ein System-Update zu fahren. Sozusagen der Geist Bill Gates hatte sich dieses Computers bemächtigt. Der Bildschirm wurde schwarz und die Kasse, die blieb zu. Dann wurde mein Friseur immer nervöser und verwandelte sich mehr und mehr in Rumpelstilzchen und begann auf seiner Tastatur rumzuhacken. Brachte natürlich nichts. Ja, der Schöpfer sprach gerade mit seinem Geschöpf, Bill Gates, mit seinem PC. Oh, jetzt fühlen sich Querdenker bestätigt. Das meine ich damit gar nicht. Also so ist das auch, wenn das Geschöpf im Hause Gottes in seiner Gegenwart weilt. Wenn wir unser Ja unter seinen Anspruch stellen, uns von ihm ansprechen lassen, dann kann uns 2022 wie Rumpelstilzchen begegnen. Absolutheitsansprüche von Menschen, von Politik, von einer Pandemie, das wird alles als relativ erkannt und zurückgewiesen. Wenn Gottes Liebe als großes Systemupdate bei uns eintrifft, dann werden wir nicht im Traum dran denken, ja, menschliche Ansprüche an Gottes Stelle zu setzen und dadurch den Verlust unserer inneren Freiheit zu verkaufen. Stattdessen ist uns verheißen, echte Kinder Gottes zu sein und auf diesem Wege auch innerlich zu einem Erwachsensein heranzureifen, wenn es um den eigenen inneren Weg geht. Dann kennen wir wie Jesus keine Verwandten. Es bleibt keine Kopie des zeitgeistigen Jedermanns, sondern es entfaltet sich gottgeschenkte Individualität, so wie es nur jemandem möglich ist, der wirklich geliebt ist. Das möchte ich Ihnen zum Schutz sagen. Sie sind geliebt in 2022. Haben wir alles dabei für 2022? Lassen Sie uns noch beten. Herr, schenk uns Kraft, auch dieses Jahr zu dem Bild unterwegs zu bleiben, das du, ewiger Schöpfer, dir von uns gemacht hast. Gib uns den Mut, diesen Weg auch gegen inneren und äußeren Widerstand zu gehen. Schenk uns Liebe für die Beziehungen, in die wir gestellt sind. Gib uns Weisheit, die richtigen Prioritäten zu setzen, Unwichtiges sein zu lassen, Ballast abzuwerfen. Gib uns Zuversicht, auch in der Pandemie den Weg zu gehen, den du uns für 2022 zeigst. Und schenk uns Vertrauen, deinem Sohn Jesus Christus so nachzufolgen wie in keinem Jahr zuvor. Amen.